Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen da draußen, die eben im Mittelmaß verharren. Die Aufgabe eines Managers ist es, Zahlen zu sichern. Aber die Aufgabe eines Leaders ist es, sich um die Menschen zu kümmern. Das heißt, ich muss mir anschauen, mit welchem Mindset, mit welcher Einstellung die Führungskräfte unterwegs sind. Also es kann wirklich brutal werden, je nachdem, wie ehrlich man auch zu sich selbst ist. High Performance bedeutet für mich, dass Menschen bereit sind, diese berühmte Extrameile zu gehen im Unternehmen.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heavy Metal und Unternehmensführung, das klingt nach zwei Welten, die nicht unbedingt zusammengehören. Hier die laute Bühne, harte Gitarren, Energie und Ekstase, dort Strategie, Meetings, Prozesse, Führungskräfteentwicklung und Unternehmenskultur. Dr. Finn Breuer sagt, genau darin liegt der Denkfehler. Er ist Keynote-Speaker, Unternehmer, Leadership-Trainer, Business-Mentor und Metalhead. Als Metal-Mentor verbindet er seine Erfahrung als internationaler Leader und Managementberater mit einer Kultur, die oft unterschätzt wird, dem Heavy Metal, und die steht für Energie, Haltung, Gemeinschaft, Respekt, Leidenschaft und Loyalität. In seinem Buch Metal Up You Biz und mit seiner Mind-Pit-Methode geht es darum, Führung, Mindset und Unternehmenskultur neu zu denken. Und ich bin froh, dass er mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Finn.
Hallo lieber Wolfgang, Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Finn, Heavy Metal und Business, das klingt ja so ein bisschen, als ob das zwei komplett unterschiedliche Welten sind. Und viele würden sagen, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Warum passt es aus deiner Sicht gerade deshalb so gut?
Schöne Frage. Tatsächlich ist es so, dass viele denken, es passt nicht zusammen, weil es natürlich auf den ersten Blick zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sind. Auf der einen Seite sprechen wir von Business, also von Wirtschaften, von Zahlen, von Daten, von Fakten, von Umsatzmarge und Gewinn. Auf der anderen Seite sprechen wir von Musik, von Emotionen, von Festivals, von Menschen, von Energie. Und tatsächlich, auf den zweiten Blick, wenn man sich das genau anschaut, wird daraus eigentlich wirklich ein Schuh. Denn was brauchen wir denn im Business? Was brauchen wir denn außerhalb von KI, von Prozessen, von Strategien? Wir brauchen Menschen. Und Menschen bringen Emotionen mit. Und Emotionen finden wir auf Festivals. Was schafft Emotionen? Was schafft Energie? Das schafft die Musik. Und wenn ich mir ein Festival anschaue, nehmen wir mal das Wacken Open Air beispielsweise, was ja auch demnächst wieder stattfindet, dann kommen dort Menschen zusammen mit einer Leidenschaft, nämlich eine Leidenschaft für die harte Musik, für harte Beats, für harte Gitarren, für harte Drums. Aber es sind Menschen, die eine ganz besondere Form der Kultur leben. Und Kultur ist tatsächlich auch an der Stelle das Stichwort, denn in wie vielen Unternehmen findet man eine Kultur, wo man wirklich miteinander in einen Ring steigt. Im Metal sprechen wir von einem Moshpit. Also das ist ein von außen betrachtet wilder Bereich vor der Bühne sozusagen, wo Menschen ihre Energie freien Lauf lassen, wo es von außen her betrachtet wild zugeht, wo es aber eigentlich sehr, sehr strukturiert zugeht. Und wenn dort jemand zu Boden geht bei dieser wilden Tanzerei, dann wird dieser Person sofort aufgeholfen. Und das ist aus meiner Sicht absolutes Sinnbild sozusagen für ein Unternehmen, was es heute geben sollte, aber an vielen Stellen einfach nicht mehr gibt, sondern wo viele Menschen mit dem Ellenbogen unterwegs sind, mit ausgefahrenen Ellenbogen, wo sie sich um sich selbst kümmern. Aber es ist doch eigentlich genau die Gemeinschaft, die zählt oder die zählen sollte im Unternehmen. Die Leidenschaft, die Energie, die Menschen mitbringen. Aber genau das ist in vielen Unternehmen heutzutage leider nicht mehr gegeben. Aus verschiedenen Gründen, auf die wir vielleicht auch mal ein bisschen tiefer eingehen können. Aber genau das wünsche ich mir eben, dass in vielen Unternehmen genau diese Leidenschaft wieder entsteht. Diese Menschen zusammenkommen, vielleicht wilde Sachen tun, aber letztlich damit erfolgreich sind, weil sie ihre Leidenschaft einbringen und weil sie ihre Energie einbringen. Und das tatsächlich auch gewollt ist sogar von den Menschen, die da zusammenkommen und dann im Unternehmenskontext auch von der Führungsebene gewollt ist.
Was wird denn an dieser Metal-Kultur häufig missverstanden? Dann hat man natürlich gleich im Kopf, das sind Menschen mit ganz unterschiedlichen oder ganz anderen Interessen und Werten. Aber was können Führungskräfte von dieser Metal-Welt lernen?
Also tatsächlich hast du genau das Richtige angesprochen gerade. Viele Menschen haben ein, ich will es mal so nennen, veraltetes Bild im Kopf. Wenn man an Heavy Metal denkt, dann denken sicherlich viele an insbesondere Männer mit langen Haaren, mit Lederjacke oder mit Kutte, mit wilden Aufnähern drauf. und letztlich an etwas Wildes, an etwas Rohes. Aber viele Menschen verkennen dahinter die Herzen sozusagen, die diese Menschen mitbringen. Und das ist tatsächlich auch das, was in der heutigen Zeit der Fall ist. Also in den 80er Jahren war das Bild, was ich gerade eben skizziert habe, Wahrhaftigkeit. Also genauso sah der Metal aus. Er war roh, er war wild, aber der Metal hat sich extrem weiterentwickelt. Und heutzutage gibt es nicht nur über 400 Subgenres, also Unterkategorien des Metal, sodass jeder was findet, auch in dem Bereich, sondern es gibt eben auch ganz viele verschiedene Menschen darunter und verschiedene Altersklassen. Und wenn man sich mal, ich komme wieder zu dem Beispiel, das Wacken Open Air dort anschaut, dort findet man Menschen letztlich aus unterschiedlichsten Generationen. Also von Kind, 12, 13 Jahren, die da mitgebracht werden von ihren Eltern, bis hin zu Menschen, die die 80er-Grenze überschritten haben. Also es ist ein verbindendes Element, was einfach da ist und wo sich die Menschen zugehörig fühlen. Und das macht aus meiner Sicht einerseits den Reiz aus, andererseits, und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Thema Herzen, der Metal hat sich nämlich ganz stark entwickelt in eine Gemeinschaft, die entstanden ist, die von außen vielleicht ein bisschen verschworen wird, aber von innen wahnsinnig herzlich ist. Also dieser Spruch, harte Schale, weicher Kern, der trifft wirklich auf ganz, ganz viele Metalheads zu. Und ein Satz oder ein Wort hattest du gerade in der Frage mit eingebaut, das Wort Werte. Und für mich ist tatsächlich dieser Begriff Werte ein ganz, ganz wichtiger, weil das aus meiner Sicht das Bindeglied ist zwischen diesen beiden Welten, zwischen Business und Heavy Metal. Auch hier wird das Beispiel Wacken Open Air. Wenn man sich dort die Menschen einmal näher anschaut, dann wird man feststellen, dass die Menschen wahnsinnig respektvoll miteinander umgehen. Also Respekt ist ein Wert, der dort wirklich gelebt wird. Gemeinschaftssinn ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Es geht um Community, es geht um Zusammenhalt, es geht darum, gemeinsame Erlebnisse zu bekommen und zu haben. Und Hilfsbereitschaft ist auch ein ganz, ganz wichtiger Wert. Wenn ich also mein Auto oder mein Camper oder mein Zelt dann auf dem Festival Ground aufstelle und ich merke, wenn ich mir was kochen möchte, ich habe meinen Gaskocher vergessen, dann wird mir definitiv geholfen werden. Dann bringe ich den Gaskocher zurück, bringe noch eine Dose Bier mit oder mehrere Dosen Bier. Dann stößt man gemeinsam an, wünscht sich ein tolles Festival und sitzt vielleicht noch ein bisschen zusammen, erzählt sich im besten Fall die Lebensgeschichte und kommt ins Gespräch. Und das sind so die Dinge, die dort einfach passieren. Also diese Hilfsbereitschaft, die ist wahnsinnig stark ausgeprägt. Also es gibt wahnsinnig starke Werte, die nicht irgendwo auf großen Bannern stehen, sondern die einfach aus sich heraus dort gelebt werden. Und das ist unfassbar schön zu sehen und aus meiner Sicht wirklich ein Vorbild für Unternehmen.
Jetzt hast du dich ja so positioniert. Wie ist deine Erfahrung? Wie kommt das an? Eher ablehnend oder misstrauisch? Oder sind die Leute ganz neugierig, was denn dahinter steckt?
Tatsächlich Letzteres. Also die Leute sind eher neugierig und stellen genau die Frage, die du eingangs gestellt hast. Wie passt das zusammen? Und damit bin ich eigentlich schon im Gespräch. Und das ist aus meiner Sicht ein wirklich guter Punkt. Also für mich funktioniert Positionierung wie so eine Art Stolperdraht. Wenn ich den auslege und Menschen stolpern darüber, nicht, dass sie hinfallen, sondern einfach, dass sie kurz aus dem Tritt kommen und kurz denken, upsa, was war das denn gerade? Und das ist sozusagen genau das, mit dem ich auch ganz bewusst natürlich auch spiele, um Menschen aus einem gewissen Denkmuster rauszuholen und mal zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Bei Business und Heavy Metal, das findest du halt nicht so häufig. Und damit ist es etwas, was die Leute einmal kurz stolpern lässt, nachdenken lässt und überlegen lässt, wie bringt er das denn zusammen? Und dann ins Gespräch zu kommen, ist einerseits interessant, um dann auch zu hören, wie ist denn das Bild der Menschen, was sie im Kopf haben von Metal? Und zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, viele Menschen, gerade die Menschen, die jetzt die in den 80er Jahren mit Metal sozialisiert wurden, dann sich vielleicht weiterentwickelt haben, aber die haben etwas zum Andocken. Also dort ist etwas, wo ich dann auch merke im Gespräch, da huscht ein Grinsen über das Gesicht, kurzzeitig oder auch längerfristig, kann auch sein. Und mal stärker sichtbar, mal weniger. Aber dann merke ich, okay, da scheint irgendwas zu sein. Und dann kann ich gezielt ein bisschen nachbohren. Und das fördert tolle Gespräche zutage.
Du sprichst ja oft von High-Performance-Teams. Woran erkennt man denn im Unternehmensalltag, dass ein Team noch nicht wirklich performt? Oder wenn die Zahlen vielleicht auf den ersten Blick stimmen zum Beispiel, kann es ja trotzdem vielleicht von der Energie her nicht so richtig funktionieren.
Also tatsächlich schwebt High-Performance als Begriff sozusagen über meiner Welt, in Anführungszeichen. High-Performance bedeutet für mich, dass Menschen bereit sind, diese berühmte Extrameile zu gehen im Unternehmen. Dass Menschen bereit sind, sich wirklich reinzuhauen. Für sich, für ihr Team, für das Unternehmen. Und in vielen Unternehmen ist es so, dass High Performance gefordert wird, aber mehr im Sinne von, wir müssen noch mehr Umsatz erzielen. Wir müssen noch mehr Gewinn erzielen. Wir müssen höhere Margen erzielen. Das ist alles richtig und das ist auch alles in Ordnung. Aber für mich geht High Performance in eine andere Richtung, nämlich in die Richtung von Menschen. Und ich hatte vorhin von Leidenschaft, von Energie gesprochen. Und das ist der wesentliche Punkt, an dem ich ansetze, an dem auch diese Mindfit-Methode aufsetzt, gezielt nämlich diese Energie und die Leidenschaft zu fördern, damit Menschen wirklich bereit sind, diese Extrameile zu gehen. Also sich wirklich einzusetzen für das Unternehmen und für das Team. Und in vielen Unternehmen haben wir das heute nicht mehr. In vielen Unternehmen fehlt einfach die emotionale Bindung zum Unternehmen. Vielleicht kennen einige der Hörerinnen und Hörer die Gallup-Studie, die jedes Jahr rauskommt. Seit vielen, vielen Jahren sinken die Zahlen dieser emotionalen Bindung an das Unternehmen. In diesem Jahr, Zahlen wurden Ende März veröffentlicht, Anfang April, hat man zum ersten Mal wieder eine ganz, ganz leichte Veränderung gespürt. Und die aktuelle Zahl heißt, dass nur 10% der Mitarbeitenden im Unternehmen, statistisch gesehen, emotional gebunden sind an das Unternehmen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass 90% der Mitarbeitenden nicht emotional an das Unternehmen gebunden sind. Und das ist aus meiner Sicht ein Wahnsinnsrisiko, was in ganz, ganz vielen Unternehmen einfach schlummert. Denn die Konsequenz ist ja, dass wenn jemand vorbeikommen würde, nehmen wir mal an, ein Headhunter würde vorbeikommen und würde einer Person, die nicht emotional gebunden ist an das Unternehmen, überspitzt gesagt 3,50 Euro mehr auf den Tisch legen, dann würde diese Person höchstwahrscheinlich dieses Angebot annehmen. Und wenn das mehrere Leute machen, dann habe ich eine Wahnsinnsfluktuation. Und ich kann mir ganz viel vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Unternehmen in der heutigen Zeit auf 90% ihrer Mitarbeitenden verzichten können. Aber das wäre sozusagen ja die gedankliche Konsequenz, die sich daraus ergibt. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, diese emotionale Bindung zum Unternehmen einfach zu schaffen. Nur das passiert in der heutigen Zeit nicht. Der Druck von außen ist wahnsinnig groß. Die Welt spielt total verrückt. Lieferketten sind nicht mehr da, wo sie waren. Und Menschen müssen sich einfach in diesem System zurechtfinden. In ganz vielen Unternehmen passiert genau das, was natürlich, ich sag mal, der gedanklich logische Schritt ist. Das ist aus meiner Sicht der falsche Schritt. Aber der gedanklich logische Schritt vieler Führungskräfte ist, nämlich mit mehr Druck zu reagieren. Aber was schafft mehr Druck? Mehr Druck schafft im Endeffekt eine Entfremdung des Menschen vom Unternehmen und schafft genau das, was wir nicht wollen, nämlich eine Entemotionalisierung sozusagen vom Unternehmen. Dieses, wir brauchen mehr Druck, die Leute wissen nicht mehr, wie sie arbeiten oder die Leute haben das Arbeiten verlernt oder wollen nicht mehr arbeiten. Diese Reaktion mit Druck ist genau das, was in die falsche Richtung läuft und genau dahin führt, wohin es in den letzten Jahren geführt hat.
Gibt es aus deiner Sicht Warnsignale, die Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht oft zu spät bemerken?
Ja, Warnsignale gibt es aus meiner Sicht. Das Thema Fachkräftemangel zum Beispiel. Ein Jahr zurück war das in aller Munde. Heutzutage hat sich das, zumindest wenn man der Politik glauben darf, ein bisschen abgeschwächt. Aber trotzdem klagen viele, viele Unternehmen nach wie vor noch darüber, dass sie Schwierigkeiten haben, Fachkräfte zu finden. Oder dass die Leute einfach sich nicht mehr einsetzen wollen. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich keinen Fachkräftemangel. Ich sage bewusst eigentlich, denn es mag Branchen geben, wo es Fachkräftemangel gibt, wo also tatsächlich die Skills sozusagen nicht mehr vorhanden sind. Aber in den meisten Fällen ist das Problem hausgemacht. In den meisten Fällen ist ein Fachkräftemangel im Unternehmen nichts anderes, eine sichtbar gewordene falsche Unternehmenskultur. Und an der Stelle, du hast mich nach Frühwarnsystemen oder Indikatoren gefragt, im Endeffekt mal reinzuhören, ins Unternehmen zu überlegen, hey, wie ticken wir eigentlich gerade? Wie arbeiten wir gerade miteinander? Arbeiten wir ganz stark in Silos? Also eine Abteilung arbeitet in einer Weise, eine andere Abteilung arbeitet in einer anderen Weise und man stimmt sich nicht ab. Man läuft nicht in eine Richtung. Oder wenn die Umsatzzahlen massiv einbrechen, ohne dass jetzt sich der Markt großartig verändert zum Beispiel. All das können dann Indikatoren sein, die auf eine nicht mehr optimal funktionierende Unternehmenskultur hinweisen. Das heißt, Unternehmenskultur ist an der Stelle sozusagen der Schlüssel. Und sich damit mal Gedanken oder darüber Gedanken zu machen, das mal bewusst zu analysieren, wie ist unsere Unternehmenskultur gerade aufgestellt, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Führungskräfte heute angehen sollten.
Du hast gerade die Mindpit-Methode erwähnt. Vielleicht kannst du die kurz erklären. Ich nehme an, das ist ein Instrument, um das positiv anzugehen.
Tatsächlich ist es genau so. Um die Mindpit-Methode zu erklären, will ich einmal kurz eine Kausalkette erklären. Und die Kausalkette geht sozusagen rückwärts. Das heißt, wenn ich mir als Unternehmen meine Unternehmenskultur anschaue, dann werde ich zu irgendeinem Ergebnis kommen, dass die Unternehmenskultur an sich noch funktioniert oder nicht mehr funktioniert oder anders funktioniert, als sie mal funktioniert hat. Und die Frage ist dann, warum funktioniert sie vielleicht nicht mehr so, wie sie mal funktioniert hat? Und ein Punkt, an dem ich dort ansetze, ist das Thema Leadership. Also welche Rolle spielen Führungskräfte im Unternehmen und wie definieren die Führungskräfte im Unternehmen ihre Rolle? Und für mich gibt es einen wahnsinnig großen Unterschied zwischen Management und Leadership. Wir haben in ganz vielen Unternehmen haben wir ganz viele Manager, die überwachen die Zahlen, die gucken auf die KPIs, die schauen, dass die Ziele erreicht werden und so weiter. Alles richtig, alles wichtig. Aber wir haben viel zu wenige Leader, also Menschen, Führungskräfte, die ihre Verantwortung für die Menschen, die sie führen, übernehmen, die diesen Menschen zuhören, die diese Menschen wertschätzen, die schauen, welche oder was kann ich als Führungskraft denn tun, um die Hindernisse, die meine Teams haben, um bestimmte Dinge umzusetzen, aus dem Weg zu räumen. Denn das ist die Aufgabe einer Führungskraft, eines Leaders, genau das zu tun. Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die Aufgabe eines Managers ist es, Zahlen zu sichern. Aber die Aufgabe eines Leaders ist es, sich um die Menschen zu kümmern. Und das ist aus meiner Sicht der Punkt, an dem ganz, ganz viele Unternehmen kranken, dass viel zu sehr auf die Zahlen geschaut wird, auf Umsatzmarge und Gewinn geschaut wird und viel zu wenig auf die Menschen geschaut wird. Aber die Menschen sind das zentrale Asset. So, jetzt habe ich gerade über Unternehmenskultur gesprochen, ich habe über Leadership gesprochen und jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt in der Kausalkette davor, also vor dem Leadership. Und das ist das Thema Mindset. Das heißt, ich muss mir anschauen, mit welchem Mindset, mit welcher Einstellung die Führungskräfte unterwegs sind. Sind die Führungskräfte so unterwegs, dass sie sagen, ich kümmere mich eigentlich nur um Zahlen, weil der Druck von oben vielleicht so stark ist, dass ich die Ziele erreichen muss? Dann ist das eine wichtige Erkenntnis. Wenn Führungskräfte erkennen, ja Moment, ich muss mich aber um die Mitarbeitenden kümmern, damit die entsprechend bereit sind, ihren Einsatz zu zeigen und entsprechend bereit sind, die Ergebnisse zu liefern, die von ihnen gefordert werden, dann ist das was anderes. Das heißt, ich muss mir eben das Mindset anschauen. Und in der Theorie, also nicht nur in der Theorie, sondern in der Literatur, gibt es zwei verschiedene Mindsets. Einmal das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Und das Fixed Mindset geht vereinfacht ausgedrückt davon aus, dass Menschen eher an Risiken denken. Also wenn sie etwas tun sollen, Investitionsentscheidung beispielsweise, dann sehen sie vor allen Dingen das Risiko. Und das haben wir in ganz, ganz vielen Unternehmen heute. Menschen sind sehr risikoavers geworden, schauen, dass sie Risiken minimieren oder mitigieren. Und viele sind eben da mit einem Fixed Mindset unterwegs. Das Gegenteil davon ist das Growth Mindset. Hier spricht man eher von Chancen als von Risiken. Hier sagt man, okay, wir können Dinge in die Hand nehmen und können sie verändern. Während das Fixed Mindset eher sagt, naja, Dinge sind eigentlich unveränderlich. Also eine unterschiedliche Herangehensweise, ein unterschiedliches Mindset, eine unterschiedliche Mentalität, die letztlich dafür verantwortlich ist, wie meine Führungskräfte agieren. Und dadurch wird sozusagen dann auch die Unternehmenskultur massiv beeinflusst. Und genau das ist sozusagen dann auch der Aufsatzpunkt für die Mindpit-Methode. Die verbindet diese drei Elemente, fokussiert aber vor allen Dingen auf das Thema Führungskräfte, vor allen Dingen auf das Thema Leadership und auf das ganz, ganz stark auf das Thema Energie und Leidenschaft. Da gibt es dann verschiedene Phasen, die dort aufgezeichnet werden, auch in Verbindung mit einem Festival oder mit einem Konzert sozusagen als Sinnbild, sodass die Führungskraft auch schauen kann, wo stehe ich dann eigentlich und wie agiere ich dann eigentlich in welcher Phase. So, wo bringe ich die Energie mit rein? Das ist so kurz zusammengefasst die Mindpit-Methode oder das, was dahinter steckt.
Ja, in deinem Buch und in deiner Arbeit geht es ja auch um Selbstreflexion der Führungskraft. Was muss denn eine Unternehmerin oder ein Unternehmer über sich selbst verstanden haben, bevor echte Veränderung im Team möglich wird?
Sie muss sich erstmal selbst verstanden haben, insgesamt. Erstmal vielleicht die Frage zu stellen, wer bin ich denn eigentlich? Und was bin ich denn? Also wer bin ich, was bin ich und warum bin ich? Es gibt dieses schöne Buch Start with Why, starte mit dem Warum von Simon Sinek. Und aus meiner Sicht ist genau das Warum die initiale Frage. Warum tue ich eigentlich die Dinge, die ich tue? Klingt nach einer ganz banalen Frage, ist aber eine Frage, wenn man sich damit mal beschäftigt und vielleicht Jahre, Jahrzehnte in einem Unternehmen arbeitet, sich mal die Frage zu stellen, warum arbeite ich eigentlich in dem Unternehmen und warum bin ich eigentlich in dieser Rolle? Warum ist mir vielleicht Führung so wichtig? Ist es Status? Ist es Geld? Ist es Ego? Ist es Karrieremöglichkeit? Oder geht es mir wirklich darum, Verantwortung zu übernehmen, Menschen zu führen? Geht es mir darum, etwas für das Unternehmen zu tun, für die Klienten, für die Kunden hinten ran? Was ist es eigentlich? Und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich bin lange Zeit durch die Gegend gelaufen. Ich war lange Zeit Angestellter, Unternehmensberater und ich bin lange Zeit durch die Gegend gelaufen, ohne wirklich zu wissen, warum ich das eigentlich tue. Und natürlich, wenn ich nicht weiß, warum ich bestimmte Dinge tue, dann fällt es mir auch schwer, eine Entscheidung zu treffen, ja oder nein zu sagen. Zu bestimmten Themen aus meinem beruflichen Umfeld, aber auch zu mir selbst. Denn wenn ich nicht weiß, wohin ich oder was ich eigentlich will, wohin ich auch will, was meine Zielstellung, was meine Vision ist, dann irre ich irgendwo durch die Gegend und weiß gar nicht so richtig, was ich eigentlich gerade wie zu tun habe. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich bin lange Zeit ja wie so ein Spielball unterwegs gewesen und habe mich tatsächlich wie so eine Marionette gefühlt nachher an einem gewissen Punkt. Ohne eigenen Willen und ohne eigenes Ziel. Aber dann habe ich bewusst die Entscheidung für mich getroffen, ich will mich mal mit mir selbst beschäftigen. Ich will für mich mein eigenes Warum rausfinden und habe mich wirklich hingesetzt und ganz, ganz intensiv mit mir selbst und an mir selbst gearbeitet und geschaut, ja, warum mache ich das eigentlich? Und was ist mir eigentlich wichtig? Und dann habe ich festgestellt, naja, das ist eigentlich gar nicht das, was ich wirklich machen will. Und daraus sind ganz, ganz viele Punkte und Aspekte entstanden, die ich nach und nach umgesetzt habe und die mich einmal komplett auf links gedreht haben. Das muss im Einzelfall gar nicht so krass sein. Was ich einfach nur damit sagen will, ist, bei mir war es so. Und ich glaube, es ist wichtig, sich einfach damit mal zu beschäftigen. Einfach sich mal die Frage zu stellen, warum mache ich die Dinge eigentlich? Und ich habe festgestellt, das machen sehr wenige, sondern die meisten sind wirklich unterwegs, tagtäglich, fahren ihren Stiefel, haben ihren Rhythmus, stehen morgens zur gleichen Zeit auf. Und die Unternehmenskultur in vielen Unternehmen fördert das Ganze ja auch. Immer noch mehr, do more with less, ist häufig das Credo. Also mach mehr mit weniger Ressourcen, mit weniger Zeit, mit weniger Mitarbeitern. Ja, wo soll denn die Zeit herkommen, um sich mal zu reflektieren? Aber genau das ist aus meiner Sicht der entscheidende Schritt, gerade für Führungskräfte, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen für sich, sei es im Urlaub, sei es am Wochenende, wirklich vielleicht mal für 2, 3, 4 Stunden mal einschließen und mal nachdenken, mal sich selbst reflektieren. Das muss nicht bis zum Letzten durchdacht werden, aber das immer mal wieder zu machen und sich selbst zu reflektieren, das kann wahnsinnig wichtig sein. Teilweise natürlich auch erschreckend, weil man vielleicht auch feststellt, ich mache eigentlich seit 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun will. Und dann sich die Frage zu stellen, okay, und jetzt? Also es kann wirklich brutal werden, je nachdem, wie ehrlich man auch zu sich selbst ist.
Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer zuhören und dann denken, wie kann ich denn mein Team aus dem Mittelmaß holen? Wie geht das eigentlich? Was wären die ersten 3 Schritte, die er oder sie morgen konkret angehen sollte?
Das erste ist Erkenntnis. Also erstmal sich wirklich vor Augen führen, wo stehe ich eigentlich mit meinem Team? Und das Erschreckende ist, ganz, ganz viele Unternehmen sprechen vielleicht über das Thema Exzellenz, aber die meisten wollen da gar nicht hin, sondern die meisten wollen eigentlich im Mittelmaß verharren. Es läuft doch, ist doch gut, wie es gerade läuft. Noch stimmen die Zahlen noch, es passt doch noch alles. Das Problem ist das Thema noch. Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen da draußen, die eben im Mittelmaß verharren. Und wir alle merken, was gerade in den Unternehmen passiert. KI sei Dank, da passieren disruptive Dinge. Ich kenne das aus verschiedenen Unternehmen, die ich auch begleite und berate. Diese Erkenntnis erstmal überhaupt zu bekommen, dass wir handeln müssen im Unternehmen, das ist erstmal wahnsinnig schwierig. Und diese Erkenntnis, die darf auf allen Ebenen passieren, die darf aber vor allen Dingen auch ganz oben im Unternehmen passieren. Bei der Geschäftsleitung, bei den Inhaberinnen oder Inhabern. Da muss etwas einsetzen, auch wenn ich das vielleicht über Jahre anders gemacht habe, eine Erkenntnis einsetzen, okay, wir müssen uns mal mit uns beschäftigen. Und nicht nur mal, sondern jetzt. Denn aktuell ist es halt krass, was da draußen passiert. Durch KI, durch verschiedene andere Strömungen, durch Automatisierung, durch Robotik, durch Machine Learning, durch. Nur das ist in vielen Unternehmen aus meiner Sicht nach wie vor noch nicht ganz angekommen, dass sich die Welt gerade massivst verändert. Also wirklich, wirklich massiv verändert. Nur für viele Unternehmen wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Über Jahre. Über die nächsten 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Jahre. Viele Unternehmen werden sicherlich in den nächsten 1-2 Jahren schon in massive Probleme kommen, andere vielleicht eher in 3-4-5 Jahren. Und ich will da gar nicht schwarz malen, darum geht es gar nicht, sondern tatsächlich ist das etwas, was ich einfach beobachte. Und ich selbst komme aus dem Beratungsgeschäft. Ich habe jetzt gerade ein Gespräch geführt für 2 Tage mit einem Partner einer Unternehmensberatung und der sagte auch, das Geschäft verändert sich massiv. Und wir haben Schwierigkeiten, aktuell Projekte zu finden. Natürlich, weil Unternehmen ihre Fragen mit der KI diskutieren und da auch valide und gute Antworten bekommen. Natürlich muss man das entsprechend auch validieren, ob das passt für den Einzelfall. Aber insgesamt kommen da gute Antworten raus. So, das ist entsprechend extrem wichtig, dass sich Menschen einfach damit beschäftigen. Also erster Punkt ist das Thema Erkenntnis. Oder sagen wir so, das erste Punkt ist das Thema Wahrnehmung. Überhaupt mal wahrzunehmen, dass ich etwas tun muss. Dann das zweite ist eben das Thema Erkenntnis. Das dritte ist das Thema Mut. Ich muss den Mut fassen, auch für mich etwas zu überlegen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier handeln. Den Mut und den Willen haben, etwas zu tun. Nicht zu sagen, ich duck mich weg oder okay, lass den Kelch an mir vorbeigehen oder es wird schon irgendwie an mir vorbeirauschen, sondern wirklich zu sagen, okay, wir müssen etwas tun, wir wollen etwas tun, ich unterstütze das und wir gehen auch mutig neue Wege. Und das ist das Thema Innovation, auch bewusst etwas neu zu machen, auch wenn man das seit 20 Jahren so gemacht hat. Aber dieses hat schon immer so funktioniert oder machen wir schon seit immer so, funktioniert halt heute nicht mehr. So, und da wirklich den Mut zu haben, auch neue Wege zu gehen. Und dann, und das ist mir sehr, sehr wichtig, gerade auch für Führungskräfte in der heutigen Zeit, den Mut haben, sich auch Hilfe zu holen. In den USA ist es gang und gäbe. Da hat jede Führungskraft einen Mentor, einen Coach an der Seite. In Deutschland ist das nach wie vor noch bei vielen verpönt, weil man sagt, ja, dann stelle ich mich doch selbst in ein schlechtes Licht. Und die Leute denken, dass ich das nicht mehr drauf habe, dass ich das nicht mehr kann, dass ich überfordert bin. Aber aus meiner Sicht das falsche Denken. Genau da setzt nämlich wieder das Thema Mindset auf. An der Stelle sehe ich das Risiko, oh Gott, was sollen die anderen denken von mir? Aber anstatt die Chance zu sehen, zu überlegen, hey, da kann ich mich weiterentwickeln. Da kann ich mir neue Impulse reinholen von außen. Denn letztlich, was brauche ich denn? Ich brauche neue Impulse, denn ansonsten hätte ich die Dinge ja schon anders gemacht. Wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich die Dinge ja schon anders tun. Aber ich mache sie ja nicht anders. Deswegen brauche ich zwingend Impulse von außen. Also an der Stelle wirklich auch der Appell, sich einmal zu überlegen, ob nicht ein Coach oder Mentor an der Seite einem wirklich, wirklich helfen kann.
Wie bist du jetzt zu deinem neuen Job gekommen? Was war dein Impuls von außen? Und was macht dir daran besonders Spaß?
Es waren verschiedene Impulse sozusagen, die zur gleichen Zeit zusammenkamen. Und eine Sache, um auch was Negatives darzustellen, ist das Thema Micromanagement. Ich habe oder hatte eine Rolle übernommen, eine Führungsrolle, die sehr anspruchsvoll war damals bei dem Unternehmen und habe dann festgestellt, dass entsprechend von dem höheren Management bestimmte Regeln aufgesetzt wurden, die das Thema Micromanagement als Grundlage hatten. Also wirklich alles bis aufs kleinste Detail sozusagen zu erfragen, zu messen, zu wiegen und in Frage zu stellen. Und an der Stelle habe ich für mich entschieden, das möchte ich nicht. Wenn man mir dieses Vertrauen nicht entgegenbringt, was ich bereit bin, natürlich auch zu geben und den Einsatz, den ich bereit bin zu geben, wenn man der Meinung ist, das entsprechend bis aufs Kleinste kontrollieren zu wollen oder zu müssen, dann bin ich da nicht mehr an der richtigen Stelle. Gleichzeitig habe ich für mich festgestellt, Konzern ist nicht mehr das Richtige. Ich bin dort nur eine Nummer. Ich kann sicherlich einiges verändern, aber um dort etwas zu verändern, werde ich Jahre brauchen. Also um dort wirklich intern was zu verändern. Und die Frage ist dann, die ich mir gestellt habe, will das Unternehmen dann eigentlich dorthin, wo ich hin will? Und ich wollte ganz bewusst Richtung Exzellenz gehen und darüber hinaus Richtung Greatness, Richtung Außergewöhnlichkeit. Aber das Unternehmen wollte es nicht. Und du hast vorhin die Frage gestellt nach Mittelmaß. Und genau das ist es, was das Unternehmen letztlich, ohne es ausgesprochen zu haben, wollte. Aber von den Maßnahmen her war es ganz klar, wir wollen im Mittelmaß bleiben. Und das war nicht das, was ich wollte. Dazu kam noch, dass ich zu der Zeit von außen her viele neue Impulse mitbekommen habe, Gemeinschaften gesehen habe, die aus meiner Sicht außergewöhnlich sind, wo Menschen zusammenkommen, die wirklich etwas reißen wollen, die sich ganz, ganz stark einbringen, wo dieses ein unfassbar starker Service-Gedanke mit einspielt. Und das hat mich einfach dazu bewegt zu sagen, ich möchte gerne diesen Weg gehen. Dazu kommt ein weiterer Aspekt. Ich habe mir die Frage gestellt, was möchte ich eigentlich irgendwann mal mit 90, 95 Jahren zum Ende meines Lebens über mein Leben sagen? Und Ich weiß von einigen, dass sie sagen, nicht sagen, ich hätte gerne mehr gearbeitet, sondern dass sie sagen, ich hätte gerne mehr bewegt im Leben. Ich hätte gerne mehr Einfluss gehabt auf das Leben anderer. Nicht um Einfluss zu nehmen, sondern einfach um gewisse Spuren zu hinterlassen. Und diese Frage, die hat mich tief bewegt. Und an der Stelle habe ich für mich dann die Entscheidung getroffen, ich möchte gerne Menschen eine Plattform bieten, um ihr eigenes Potenzial zu fördern. Ich möchte gerne zu dem Mentor werden, den ich mir damals gewünscht hätte, aber nicht hatte. Und ich möchte gerne das tun, was ich wirklich, wirklich will. Und diese drei Aspekte, die haben dazu geführt, zu dem Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Das mit Mitte 40, das ist nicht ganz einfach. Wenn die Familie da ist, wenn natürlich auch ein gewisser Lifestyle schon da ist und wenn natürlich ein gewisses Sicherheitsdenken auch da ist. Aber an der Stelle bin ich bewusst aus der Sicherheit in die Unsicherheit gegangen. Und ich bereue es keinen einzigen Tag, sondern ich bin jeden Tag wirklich froh und dankbar, das getan zu haben.
Du hast ja heute verschiedene Rollen. Du bist der Keynote-Speaker und Berater-Coach. Was macht dir mehr Spaß?
Es gibt auch da wieder verschiedene Aspekte. Am liebsten tatsächlich stehe ich auf der Bühne vor einem größeren Publikum, weil ich dort die Botschaft an viele Menschen senden kann. Und ich glaube, die Botschaft, die ich zu senden habe, die ist wichtig für Unternehmen und für die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und deswegen ist natürlich mein Ansinn, möglichst viele Menschen zu erreichen mit meiner Botschaft. Und das schaffe ich natürlich, wenn ich ein großes Publikum vor mir habe. Deswegen ist das Thema Speaking das, was ich primär fokussiere, wo mein Fokus drauf ist. Allerdings, was mir auch wichtig ist, ist, dass Menschen verstehen, warum sie bestimmte Dinge aktuell tun und warum sie Dinge in der Zukunft anders tun sollten. Stichwort Leadership. Und an der Stelle ist es mir wichtig, auch mit Menschen im 1:1 zu arbeiten, beziehungsweise auch in Gruppen zu arbeiten, über Führungskräftetrainings, um den Menschen auch wirklich die Räume zu geben, um sich auszuprobieren, um Neues auszuprobieren, um neue Erfahrungen zu machen, um neue Erkenntnisse zu sammeln und das dann wiederum in ihre Unternehmen zu bringen. Also um die Frage ganz konkret zu beantworten, am liebsten auf der großen Bühne.
Heavy Metal ist laut, aber das Entscheidende ist nicht die Lautstärke. Entscheidend sind Energie, Haltung, Gemeinschaft und Leidenschaft. Und genau diese Qualitäten fehlen vielen Unternehmen, wie wir gerade im Gespräch mit Dr. Finn Breuer gehört haben. Wenn Teams zwar funktionieren, aber nicht wirklich brennen. Das Gespräch zeigt, High Performance entsteht nicht nur durch mehr Druck, durch mehr Kontrolle oder noch mehr Prozesse allein. Sie entsteht dort, wo Führungskräfte sich selbst reflektieren, Kultur ernst nehmen und Menschen den Raum geben, ihr Potenzial einzubringen. Weitere Informationen zu diesem Thema, die Homepage von Finn Breuer, sein Buch etc., das verlinken wir alles in den Shownotes. Finn, herzlichen Dank, dass wir miteinander sprechen konnten. Danke für die Einblicke.
Sehr, sehr gerne. Und ich danke dir, Wolfgang, für die Einladung. Und ich hoffe, dass die Hörenden aus dem Gespräch wirklich etwas mitnehmen können und für sich in die Reflexion kommen. Das wäre mein Wunsch an der Stelle. Dankeschön.
Spannendes Thema. Wie gesagt, das Buch ist zu empfehlen. Das war Wolfgang Heck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.